Liebe Geschwister, Shalom zusammen. Ich bin ja sehr mit Israel verbunden, darum nehme ich diesen Gruß immer wieder gerne. Ich möchte es heute mal ein bisschen anders machen. Spurgeon hat das seinen jungen Brüdern, die er angeleitet hat zum Predigen, so gesagt: Brüder, sagt es doch mal anders. Ich möchte zwei Streiflichter geben am Anfang. Zu dem, ja, was unsere Zeit im Moment ausmacht. Und dann möchte ich euch Gottes Wort weitergeben. Ich lese diese beiden Streiflichter als Hinführung und ihr werdet dann irgendwann merken, warum. Ich habe das Konzept wieder komplett dabei. Entschuldigt, dass es oben an einer Ecke so ein bisschen zerknittert aussieht. Ich bin heute Nacht nochmal aufgestanden, habe was korrigiert, weil mir ein Denkfehler passiert war, ein Rechenfehler. Und das konnte ich nicht so lassen. Und heute Morgen habe ich das alles auseinandergepult und nochmal getickert und bin froh, dass ich das noch geschafft habe. Ich lese aus Faktum, kann ich euch sehr empfehlen. Ich mache wirklich überall, wo es geht, Werbung für diese Zeitschrift. Ich habe nichts davon, aber ihr hättet was davon, wenn ihr sie lest. Also inzwischen kommt sie 6-mal im Jahr. Ist ein bisschen dicker geworden dadurch, sparen sie ein bisschen Porto. Aber es ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Immer etwas zum Zeitgeschehen, immer Bibelauslegung, immer etwas auch zu Gottes Handeln an Israel. Ich muss sagen, ich bin immer sehr gespannt. Manchmal lasse ich die Folie drum, weil ich weiß, wenn ich die Folie abmache, dann fange ich sofort das Lesen an. Und das geht halt nicht immer. Ne? Ich lese aus Faktum 4, vierte Ausgabe in diesem Jahr 2020, einen Artikel von dem Chefredakteur, dem Bruder Thomas Lachenmeier. Also könnt nachher mal schauen, hier ist so ein markantes Bild drauf, eine echte Hand und eine künstliche Roboterhand in Anlehnung an das berühmte Gemälde der Schöpfung, kennt ihr vielleicht. Ne? Habe nicht vor zu sterben. Habe nicht vor zu sterben. Die Chefs der weltgrößten Informations- und Digitalkonzerne wollen dem Menschen Gesundheit, ja ewiges Leben bescheren, wollen sein wie Gott, unsterblich als digitalisierter Mensch, Fragezeichen. Ich lese nur einige Ausschnitte aus diesem Artikel. Und den ersten Gedanken nehmt bitte mit, ihr könnt schon mal die Psalmen hervorkramen. Der amerikanische Anthropologe Robert Harrison sagt, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als zu leben, muss für jede Zivilisation gelten, sonst endet sie. Dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als zu leben, muss für jede Zivilisation gelten, sonst endet sie. Vielleicht kommt der eine oder andere vielleicht sogar schon auf dem Psalm, um den es gleich gehen soll. Heute haben sich die einflussreichsten Männer der Welt auf die Fahnen geschrieben, dass nichts wichtiger sei, als lange zu leben. Sie haben das ultimative Vergötzungsprojekt des Körperlichen gestartet. Sie wollen dem Menschen ewiges Leben durch Pharma und Hightech bescheren. Im weiteren Verlauf dann sind diese Menschen aufgeführt. Larry Ellison, Chef von Oracle, Sergey Brin von Google, Jeff Bezos, Amazon, Larry Page, der Google-Gründer, Mark Zuckerberg, Facebook, ihr kennt zum Teil diese Namen, Peter Thiel von PayPal, Elon Musk, Neuralink, Open Artificial Intelligence, AI, Tesla, Klammer auf, und seine vielen Raketen, Klammer zu. Und andere wollen diese Kränkung nicht hinnehmen. Die Herren der digitalen Welt und Bill Gates und seine Mitstreiter, die jeweils Milliarden in das Projekt Ewiges Leben investieren, meinen es ernst. Das ist praktisch die gesamte Führung der weltweit mächtigsten digitalen Hightech-Konzerne. Ich bin wütend auf das Alter und den Tod, erklärt der vielfache Milliardär Larry Ellison. Sergey Brin, ich habe nicht vor zu sterben. Würde mich auf eine Karte freuen, wo seine Beerdigung angekündigt wird. Aber ihr Lieben, das ist kein Kino, das ist kein Witz. Diese Leute meinen das todernst, wirklich. Eine Auswahl der weltweit einflussreichsten Denker, und da ist ein Professor Ray Kurzweil erwähnt, der sagt, wir werden intelligente Nanobots haben, die über Kapillare direkt in unser Gehirn vordringen und mit unseren Neuronen agieren. Also wo die Hightech, die wir inzwischen nun schon von unseren Smartphones und Handys kennen, in feinster Form durch die künstliche Intelligenz in uns hineinplatziert werden sollen. Kurzweil ist davon überzeugt, dass es gelingt, unser biologisches Programm so zu modifizieren, dass wir lange genug leben, bis uns die Nanotechnologie befähigt, ewiges Leben zu haben. Peter Thiel sagt, ich werde 1000 Jahre alt. Na, ich kann es ihm schriftlich geben, dass das nicht der Fall sein wird. In sehr naher Zukunft sei die Sterblichkeit des Menschen besiegt. Das ist nicht einfach ein Gesundheitsprojekt, das ist ein religiöses Projekt. Es wundert nicht, dass Fans von Elon Musk jetzt als Witz oder auch nicht ihm als Herrn und Erlöser in einer Church auf Tesla huldigen. Ich mache das fast gar nicht vorlesen. Es gibt 10 Gebote, unter anderem, du sollst keinen Verbrenner besitzen. Erlöse uns von fossilen Kraftstoffen und ein Elon unser, in dem es unter anderem heißt, gib uns unser täglich Neuralink. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Nie zuvor in der Geschichte ist das neurotische, um sich selbst kreisen des Menschen so zur Religion geworden wie in unserer Zeit. Nie zuvor aber wurde dieses Unterfangen in solcher Radikalität, solcher Vermessenheit angegangen und mehr als das, nie zuvor wurde es der ganzen Menschheit aufoktroyiert, wie wir das jetzt erleben. Und so weiter. Also ist ein ganz spannender Artikel und der beschäftigt mich, seitdem ich ihn vor Wochen aufgeschlagen habe. Und diese Gedanken, das sind ja nicht nur irgendwelche irren Leute, die in irgendeiner Ecke sitzen und die man einfach vergessen könnte. Das sind genug Leute, die sich Theaterstücke ausdenken. Man fragt sich ja wirklich, was läuft. Streiflicht Nummer 2. Ihr kennt sie ja nicht und ich nenne auch nicht den Namen, aber wir sind lange, lange bekannt und auch verbunden gewesen. Die Frau von unserem lieben Hausmeister in Werk Zedakah im Haus Bethel, wo ich zweimal im Jahr sein darf, ist in der letzten Woche nach 12 Jahren Krebserkrankung heimgegangen zu dem Herrn Jesus. Ich hatte furchtbare Zeiten erlebt. Ich kenne sie seit 10 Jahren, also die ganzen Jahre, wo ich sie gekannt habe, die beiden, also der liebe Bruder, der dort Hausmeister ist, der ist die praktisch die technische Seele, wie soll ich sagen, für dieses Haus. Was nützt jede Bibelwoche, wenn das Haus nicht funktioniert? Es ist ein Riesenhaus und mehrere Häuser. Der Mann ist einfach einmalig und der hat das die ganzen Jahre getragen. Und diese Frau, ich glaube, ich habe euch in der Bibelstunde mal erzählt, sagte uns, Conny und mir, bei unserem letzten Besuch bei ihr, och, vielleicht noch 6 Monate. Das sagte sie, als wollte sie in Rente gehen. Vielleicht noch 6 Monate. Aber komm, lassen wir das. Wie geht's euch? Unfassbar. Querschnittsgelähmt, inzwischen durch den Krebs, durch einen zeitlichen Fehler, durch eine Unachtsamkeit, menschlich gesehen, aber doch durch Gottes Plan. Das ist die andere Seite. Hier sagen Menschen, ich habe nicht vor zu sterben, ich werde 1000 Jahre alt. Und auf der anderen Seite sind es ja unzählige Menschen, die auf diese Weise abgerufen werden. Aber ein absolut fröhliches Glaubenszeugnis, eine Glaubensheldin, über die nicht geschrieben wurde bisher. Vielleicht schreibt einer nochmal ein Buch über sie. Und ich habe dem Bruder dann geschrieben, nächste Woche, diese Woche ist die Beerdigung, nach einem Vers aus dem Buch Hiob, Kapitel 16, Vers 20b. Aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Auch einer meiner Lieblingsverse, wenn es um das Leid geht. Mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Der Blick verschleiert durch die Tränen, dennoch geht zum Herrn mein Sehnen, dass er sich über mich erbarme. Ich fliehe ganz in seine Arme. Wohin mit ungelösten Fragen, wohin mit allen stillen Klagen, mit der Erinnerung an die Plagen? Und dennoch hat er uns getragen. So blicke ich auf zu meinem Gott, er kennt ja meine ganze Not. Er ist mit mir noch nicht am Ende. Ich schaue auf seine starken Hände, die mich immer noch gehalten. Zukunft bei ihm schon längst gestalten. Sein Wort ist wahr, der Blick wird klar. Bei ihm geborgen, immer da. Psalm 63 nach diesen beiden Streiflichtern. Wollt ihr das Konzept jetzt schon haben? Oder wollt ihr so mitlesen? Lenkt ab, gut, ja, manche. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott, frühe suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Lande ohne Wasser. dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen, doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Ich gehe das einfach Vers für Vers mit euch durch. Die Wüste ist ein Ort der Prüfung. Ich habe im Konzept auch die Bibelstellen zum Nachlesen, die ich denke, die sind euch aber auch vertraut, wo der Herr sagt, im Rückblick im 5. Buch Mose, Kapitel 8, gedenke an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat durch diese große Wüste, um zu erfahren, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht, um dich zu demütigen. Wenn Gott uns Gaben entzieht, wenn er uns Wüstenwege führt, dann tut er das, weil irgendeine Prüfung dran ist, um für uns, er kennt es ja längst, für uns offenbar zu machen, was in unserem Herzen ist. Und ihr wisst, wie Israel letztlich dort versagte und wie unser Herr Jesus dann stellvertretend auch in die Wüste geschickt wurde. Lukas 4, er wurde vom Geist in die Wüste, vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und ihr wisst auch, wie er sich dort bewährt hat. Und weil der Herr völlig überwunden hat, darum dürfen auch wir ihm nachfolgen und auch zu Überwindern werden. Es ist aber auch ein Ort, die Wüste, an der besonders geeignet ist, Gottes Stimme zu vernehmen. Es gibt manchmal so Israel-Touren, die besonders auch ein paar Tage in der Wüste dabei haben. Das würde ich ja gerne mal machen. Im Moment ist das Land noch zu, man kommt nicht rein und raus, schade. Aber es gibt so Wüstentouren und die Geschwister, die das mitgemacht haben, berichten immer wieder von dieser einmaligen Stille in der Wüste. Von dieser einmaligen Stille, die wir hier kaum genießen können. Also wenn wir oben mal wieder hinfahren können zu unserer ältesten Tochter, zu Hanna, nach Südtirol in die Berge, auf diesen einsamen Bergbauernhof, dann hört man unten im Tal noch den Fluss. Ganz, ganz selten mal ein Auto und vielleicht noch ein Vogel, der da herumkreist und das Rauschen in den großen Bäumen dort. Ist auch schon eine Stille, aber in der Wüste ist das noch stiller. Und der Herr sagt dem Propheten Hosea 2, Vers 16, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Haben wir nicht immer so im Blick, wenn Gott uns Wüstenwege führt und jeder von euch hat solche irgendwie vielleicht vor Augen, dass er in besonderer Weise dann mit uns reden möchte, weil die anderen Dinge mal wegkommen. Ich wünsche mir immer, ein Schlafzimmer, das ein Schlafzimmer ist. Also mit unserem Bett, mit einem Nachtschrank, mit einem Schrank, mit den Sachen, vielleicht noch ein Stuhl zum Ablegen der Sachen. Und das war's. Bei mir ist alles Mögliche drin, wir kommen da fast gar nicht mehr rein oder raus, das ist meine Arbeitsecke auch da drin. Und dauernd hat man diese Eindrücke, das kennt ihr auch, ne? Und ihr wisst auch, dass man stille Zeit am besten dort machen kann, wo man wenig abgelenkt ist. Ja, setzt euch mal in einen Raum voll herrlicher Fotografien und schaut euch diese Fotografien an, ihr könnt eure stille Zeit vergessen. Deswegen ist es gut, wenn man irgendwo so einen Platz hat, wo man nicht ganz so viel abgelenkt ist. Wüste in der letzten Zeit. Das sind nur ein paar Streiflichter, es soll euch ja ermutigen, im Wort Gottes zu arbeiten. In der letzten Zeit auch ein Zufluchtsort für den Überrest Israels. An anderen Stellen wird sogar genau gesagt, wo in der Wüste das sein wird. Es wurde ihr gegeben, dass sie vor dem Angriff des Satans in die Wüste fliehen kann. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war, dieses Gebet Davids ist sehr, sehr bewegend. Und es ist gleich die Überschrift völlig klar, O Gott, du bist mein Gott. Also es ist völlig klar, das ist ein Gebet eines Menschen, der zum Herrn gehört. Braucht man nicht überlegen oder philosophieren, oh Gott, du bist mein Gott. Auch das wäre spannend, mal in der Konkordanz nachzuschauen, wo auch in den Psalmen zum Beispiel überall dieser Ausdruck vorkommt. Ich denke an Psalm 42. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Schade, dass die Menschen in der Welt, obwohl es langsam abnimmt, es wird ja alles immer atheistischer, dass einfach so sagen, mein Gott nochmal, ihr kennt das vielleicht auch, ne, den Ausdruck. Am besten fragt ihr gleich nach, Entschuldigung, wer ist dein Gott? Geht nicht immer, ne? Muss man schon wissen, bin ich stärker als der oder läuft mein Auto noch, ja? Ist die Fahrertür auf, kann ich schnell fliehen, aber vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit. Entschuldigung, Sie haben gerade gesagt, mein Gott, wer ist denn Ihr Gott, wenn ich fragen darf? Denn wenn die Leute total erschrecken, ja, das habe ich gar nicht so gemeint, war nur so gesagt. Ein Herzensausdruck, mein Gott, Thomas, mein Herr und mein Gott. Das ist doch herrlich, der größte Zweifler kriegt nachher das größte Bekenntnis raus. Das macht der Herr immer so. Frühe suche ich dich. Also im Licht von Psalm 14, Vers 2, das ja wiederholt wird, im Psalm 51 und auch in, da habe ich eine falsche Zahl jetzt drin, noch ein Zahlendreher. Das ist nicht 51, sondern 53. Könnt ihr nachher im Konzept korrigieren. Ich freue mich immer, wenn Geschwister mir das sagen. Hör mal, Matthias, du hast einen Fehler drin. Die Stelle stimmt nicht. Da freue ich mich nicht über meinen Fehler, aber dann weiß ich, da habt ihr es ja gelesen. Also, korrigiert das bitte. Psalm 53, Wiederholung und sehr vertraut für euch noch Römerbrief, Kapitel 3. Der Herr schaut, ob jemand da sei, ein Verständiger. Einer, der nach Gott frage, also in Gottes Sinn Verstand zu haben. Wir haben am Anfang gesungen, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet. Sagt das mal einem atheistischen Denker. Da müsst ihr euch gute Argumente ausdenken. Aber das ist ja, wir bekennen das, ja, wir merken das. Herr Jesus, du musst den Schleier immer wieder wegnehmen. Aber ob ein Verständiger da sei, und das wäre dann einer, der nach Gott fragt, der Gott sucht. Und ihr Lieben, Gott sucht um Gottes Willen. Es gibt Millionen von Gottsuchern, in Anführungszeichen. Die wollen aber nie ankommen. Es gibt Gottsucher, aber die suchen den Herrn um seiner Gnade willen, um seiner Segnungen willen, um seiner Hilfe willen. Und wenn die nicht da ist, nach kurzer Zeit, dann lassen wir es halt. Dann gehen sie woanders hin. Aber hier ist die Frage des Herrn, ist denn kein Verständiger da, der mich sucht um meinetwillen? Ist keiner da. Und doch ist das Gottes Absicht. Paulus macht das auf dem Areopag in Athen deutlich, dass er den Menschen die Grenzen gegeben hat, für dieses Ziel, Apostelgeschichte 17, 26, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, weiß die Genforschung heute schon lange, lange, ja, dass die Menschheit an einem Punkt auf 8 Personen reduziert war und dass man sie in 3 Hauptgruppen einteilen kann, die alle von einem ausgehen, längst bekannt, wissen wir schon seit 1. Mose 9 und 10. Dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Wozu jetzt? Gott gibt Völkern, Menschen und Völkern, Länder, Grenzen, Zeiten, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Da sieht man, was wir für Leute sind. Wir tasten umher wie im Dunkeln. Ich gehe abends immer im Dunkeln durch die Wohnung. Ich weiß ja eigentlich, wie es aussieht, obwohl ich immer Angst habe, die Treppe runterzufallen. Aber ich gehe dann so und dann weiß ich, aha, das ist das Regal und danach kommt die Tür. Wenn ich Licht mache, werde ich sofort wieder wach und der nächste Schlaf ist weg. Gut. So umhertastend. Der Herr möchte, dass die Menschen ihn suchen und doch ist ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Das durften wir doch auch erkennen. Im Rückblick, als der Jesus uns begegnet ist und wir eine Zeit mit ihm unterwegs waren, Herr, du bist mir nicht fern gewesen. Das hat Jakob erkannt. Er sagt zum Schluss, ja, wenn du mit mir bist, wir haben gerade das Lied gesungen, ich bin bei dir. Das hat Jakob nicht geglaubt am Anfang. Wenn du, wenn du, wenn du. Gott gibt eine 7-fache Verheißung und Jakob antwortet mit 5 Bedingungen und 2 Versprechen von seiner Seite. Bricht nachher alles zusammen und am Ende sagt er, der mit mir gewesen ist, solange ich bin. Also noch nicht mal, solange ich den Herrn kenne. Also wir dürfen wissen, der Herr ist nahe. Also von Natur aus gibt es keinen Menschen, der Gott sucht um seinetwillen. Auch an sein Volk ist das immer wieder, und ihr kennt diese Stellen mit Sicherheit, der Aufruf: Ihr werdet mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Oder aus dem Propheten Amos: Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Kurz danach: Suchet mich und so werdet ihr leben. Ich verwechsel die beiden Stellen immer, was zuerst kommt. Amos 5, Vers 4 und Vers 6. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Das sagt der Herr seinem Volk. Und Menschen, die das tun, die werden glücklich gepriesen. Glückselig, die von ganzem Herzen ihn suchen. Psalm 119, Vers 2. Und am letzten Vers bekennt der Psalmist: Suche deinen Knecht. Gott sucht uns. Und dann fangen wir an, ihn zu suchen. Gott sucht uns. Am Anfang vom Johannesevangelium, das ist ja das Evangelium über das lebendige Wort Gottes, unseren Herrn Jesus, wie der Psalm 119 in fast jedem Vers das Wort Gottes preist. Die Frage an die Jünger wiederhole ich mich immer und auch gerne: Was sucht ihr? Zwei gehen von Johannes weg, gehen zum Herrn Jesus und der dreht sich um: Was sucht ihr? Ja, wo hältst du dich auf? Wo wohnst du denn? Wir möchten zu dir. Das waren Menschen, die zum Herrn Jesus wollten. Und am Ende vom Johannesevangelium die Frage an Maria: Wen suchst du? Das ist immer wieder die Frage auch für uns. David sagt: Frühe suche ich dich. Und ich denke, das ist sehr wohl auch zeitlich zu verstehen. Ich hatte mal ein Gebetstagebuch, da habe ich ganz klein geschrieben auf jede Seite, ich glaube DIN A6 war das, alle Stellen mir mal oder viele Stellen herausgeschrieben, wo es heißt: Am Morgen, früh morgens. Ganz, ganz oft. Natürlich kann ich meine Bibel auch abends lesen. Aber ich habe gemerkt, es hilft mir mehr, wenn ich das morgens tue. Oder bei mir ist alles jetzt verschoben, weil ich immer oft spät zu tun habe, eben vormittags. Es hilft mir mehr, wenn ich das vorher mache. Ist kein magisches Gesetz, aber probiert es aus. Viele Männer und Frauen der Bibel haben den Herrn früh gesucht. Wie machen wir das? Suchen wir vor allen Dingen den Herrn? Und wie stellen wir das an? Wie können wir da wieder hinkommen? Eine Frage an mich, an uns. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürrenden, lechzenden Lande ohne Wasser. Ihr Lieben, in der Wüste hat man Durst nach Wasser, oder? Man hat eine Sehnsucht danach, Schatten zu finden. Ich habe schon gelernt, digital jetzt mit Zoom und GoToMeeting Bibelstunden zu halten, inzwischen in Kulmbach jede Woche, zumindest noch eine Zeit lang. Aber ich habe nicht gelernt, meinen Kopf einzucremen, wenn ich draußen zu predigen habe. Und regelmäßig hole ich mir da einen ordentlichen Sonnenbrand. Was suche ich in der Wüste? Schatten, Zuflucht. Niemand kann in der Wüste lange ohne Wasser überleben, ist völlig klar. Niemand kann in der Wüste lange ohne Schatten überleben. Aber wonach dürstet jetzt die Seele von David? Nach dem Herrn. Also hier ist nicht einer, der im Kurgarten sitzt. Ja, wo der Bachlauf rauscht an den vielen Stauden vorbei und am Kräutergarten, ja, und wo die großen alten Eschen vielleicht noch über dem Gebäude stehen, wo er einen schönen Liegestuhl, Relaxstuhl hat, einen wunderbaren kühlenden Drink neben sich hat. Ah, Herr, meine Seele dürstet nach dir. Sondern hier ist jemand, der eigentlich einen ganz anderen Durst haben sollte, und das hat David mit Sicherheit gehabt, schiebt er alles beiseite: Herr, meine Seele dürstet nach dir. Dieses schmachtende Land, was kein Wasser hat, das ist so wie meine Seele, ein Bild für meine Seele, die nach dir dürstet. Wasser und Brot sind überlebenswichtig, keine Frage. Und wer sagt, ich brauche das alles nicht mehr, der wird sein Ende bald nahen sehen, das ist völlig klar. Aber die Gemeinschaft mit dem Herrn, die ist noch viel lebensnotwendiger. Wonach dürstet mich? Wonach dürstet uns? Und ich stelle die Frage wirklich auch mir. Was will ich haben? Was ist mein Lebensdurst? Und ihr kennt die Frau im Jakobsbrunnen, der Jesus sagt: Also wenn du von diesem Wasser trinkst, so wirst du wieder Durst haben. Was haben wir es gut in unserem Lande? Wasserhahn auf, bestes Wasser und Mineralwasser ohne Ende können wir kaufen. Herrlich, ja, dieses Zischen und dann sich damit zu erfrischen. Wir müssen wieder trinken, wir müssen wieder was kaufen, wir müssen wieder den Wasserhahn aufmachen. Wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle Wasser werden, die ins ewige Leben quillt. Gottes Geist schenkt uns eine ewige Verbundenheit mit unserem Herrn durch sein Wort. Unbegreiflich. Was möchte David denn sehen? Dass ich deine Macht, Vers 3, und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Ihr Lieben, ein König auf der Flucht. Und er bittet nicht darum, dass der Herr jetzt seine, also Davids Macht und Herrlichkeit, endlich wiederherstellt. Herr, kümmere dich bitte um die, die hinter mir her sind. Ich will wieder meine Herrlichkeit haben, ich will meine Macht haben, ich will an die Macht kommen. Sondern er sehnt sich nach Gottes Herrlichkeit. Und das ist ein herrlicher Gedanke. Die Erkenntnis des Herrn, die ihm bisher geschenkt wurde, er ist ja jemand, der zum Herrn gehört, die löst in David eine Sehnsucht aus, wieder damit beschenkt zu werden. Geht uns das auch so? Ich hoffe sehr. Wenn wir uns daran erinnern, dass der Herr uns schon ein wenig Erkenntnis von sich selbst geschenkt hat, dann haben wir eine Sehnsucht, mehr von ihm zu erfahren. Und wenn das nicht so ist, fangt einfach wieder an mit Bibellesen. Fangt einfach an, euch irgendeine Predigt anzuhören, gute Predigten runterzuladen, anzugucken. Es gibt so viele Möglichkeiten, hunderte Möglichkeiten, auch gute Predigten anzuhören. Macht das einfach und ihr werdet sofort merken, oh ja, Mensch, da muss ich ja da mal nachgucken und dann, ja, dann ist das da und dann ist das da und dann auf einmal ist die Sehnsucht wieder da. Ja, Herr, das ist, war alles verschüttet, war alles weg. Ich möchte doch deine Macht und deine Herrlichkeit sehen, heute im Wort Gottes. Aber der Jesus sagt, er wird einmal wiederkommen und da sind wir schon bei ihm. Dann dürfen wir diese Macht und Herrlichkeit, wieder diese Ausdrücke, wirklich auch äußerlich genießen. Aber ich wünsche euch diese Sehnsucht eines David. Ich habe dich geschaut im Heiligtum. Und der Herr hat einen Segen gelegt, auch auf das Zusammenkommen, auf das geistliche Gebäude, den geistlichen Tempel, der wir ja selbst sind. Der Herr baut uns zum geistlichen Tempel, dass wir da uns beschenken lassen, wirklich mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Schönheit. Ihr Lieben, Vers 4 ist die Mitte des Psalmes und da möchte ich zum Schluss drauf eingehen. Das ist überhaupt der Anlass, warum ich neu zu diesem Psalm gekommen bin. Vers 5 lesen wir, so will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Solche Wüstenerfahrungen, die bringen uns dahin in eine beständige Verbindung mit dem Herrn. Es ist unsere Aufgabe, unseren Herrn beständig zu loben. Dem Herrn beständig das Lobopfer unserer Lippen darzubringen, Hebräer 13. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und daran dürfen wir uns üben. Und ich freue mich so sehr, dass wir hier singen dürfen bei uns. Ja, meine Geschwister sehen das anders, ja. Wäre ein extra Thema. Ich freue mich sehr, dass ich hier ohne Plastikplane darf, für euch, mit euch reden darf. Ja, das sind alles so Geschichten. Aber dass wir wirklich das tun. Also singen befreit die Seele auch, wirklich. Also ich habe das eine Lied noch im Ohr. Ich verschone euch jetzt. Ich könnte die ersten Takte der Tenorstimme noch singen. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und bin. Mein Lob in Liedern bringen mit dankbar frohem Sinn. Und habe ich auch nicht zu geben, weil Gott allein nur gibt. Und es ist ein schönes Chorlied, was wir immer wieder gesungen haben, in unserem kleinen roten Büchlein, so für die Westentasche, Jahreslob. Und sind damit auch in der Fußgängerzone gewesen, in verschiedenen anderen Städten, natürlich auch in der Gemeinde. Singen befreit. Und zwar ein Leben lang. David hat so Erfahrung mit dem Herrn gemacht, dass er nicht sagt, naja, die nächsten 4 Wochen probiere ich das nochmal. Ich bin immer traurig, wenn Menschen ein Stückchen zum Wort Gottes hingezogen werden und dann sagen, ach, hat er doch keinen Sinn. Und da bete ich, dass der Herr Gnade schenkt, dass sie Erfahrungen mit seinem Wort machen. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Jetzt müsst ihr bitte keinen Gesundheitsfanatiker, sage ich mal, oder Ernährungsberater hier eingreifen. Es geht hier um wirklich damals kräftigende Speisen für den Leib und genauso wie das eben, also keine Wassersuppe, sondern wirklich kräftigende Speise für den Leib ist, genauso ist die wiederhergestellte Gemeinschaft des Menschen mit Gott, genauso ist sie zu sehen, die eigentliche Wohltat, die auch in der Wüste dazu hilft, dass wir ins Jauchzen kommen. Vers 7, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Ein Lager in der Wüste, Nachtwachen, weil Feinde drohen. Und was hat dieser Mann für Gedanken? Der Herr selbst erfüllt die Gedanken von David. Er guckt zwar ab und zu mal, ob er noch einigermaßen sicher ist. in der Wüste, aber er denkt an den Herrn. Wenn ich an dich denke auf meinem Lager. Ich habe diesen Vers meinem Bruder geschrieben, der im Krankenhaus viel Nachtwache zu machen hatte. Sag hier, das ist vor vielen, vielen Jahren. Also bitte, das ist doch der Vers für dich jetzt, wenn du nicht schlafen kannst. Und das kennt ihr beide ja auch sicherlich, wie die Nachtwachen sind. Die dauernde Spannung, klingelt es nicht, muss ich raus, muss ich nicht raus, welche, je nachdem, welche Station das ist und so weiter. Es ist schon lange mein Wunsch, ich sage mein Wunsch, dass ich in schlaflosen Nächten, von denen ich auch, oder teilschlaflose Nächte, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, haben wir eben gesungen, da habe ich so ein bisschen an mich selbst gedacht, in schlaflosen Nächten die Stunden dazu zu nutzen, an den Herrn zu denken. Ihr kennt diese Gedanken, man guckt auf die Uhr, oft mache ich das gar nicht. Conny sagt, ich muss doch wissen, wie spät es ist und möglichst hell. Und ich sage, nein, ich will gar nicht wissen, wie spät es ist. Wenn ich sehe, es ist 1,5 Stunden vorm Aufstehen und ich kann nicht mehr schlafen, dann drehe ich durch. Du musst doch schlafen. Wie wirst du denn nachher diese Fahrt machen? Unsere letzte Fahrt auch nach Meisenbach, da bin ich morgens um 6 aufgestanden, habe gesagt, wenn ich jetzt nicht im Glauben leben dürfte, den Herrn Jesus nicht kennen würde, dann würde ich anrufen und sagen, ich fahre nirgendwo mehr hin. Weder heute noch sonst irgendwann. Nirgendwo. Und doch hat der Herr Gnade geschenkt. Also ist mein Wunsch, in den Nachtwachen, in den Stunden, wo wir nicht schlafen können, über den Herrn nachzusinnen. Und ich möchte auch noch tiefer da hineinkommen, das ist mein Wunsch, den Herrn zu bitten, Herr, ist jemand da, für den ich beten soll? Herr, wenn du mir keinen Schlaf schenkst, ist ja auch ein Gedanke der Schrift, dass der Herr Schlaf schenkt, dann soll ich für jemanden beten. Wie oft habe ich das erlebt? Am nächsten Morgen kam irgendeine Nachricht und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast wieder überhaupt nicht dran gedacht, für diesen Menschen in dieser Weise zu beten. David macht das, er sinnt nach über den Herrn. Manche Angst und manche Verzweiflung müsste dann wohl der Zuversicht und der Freude weichen. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble im Schatten deiner Flügel. Während wir uns mit dem Herrn beschäftigen, mit ihm wohlgemerkt, wird er uns auf einmal zur Hilfe in den Nöten, in denen wir stecken. Und unser menschliches Denken, unser Herz ist, also korrigiert mich bitte, zumindest kenne ich einige davon und ich gehöre selbst zu ihnen so, dass wir uns so gerne mit den Nöten beschäftigen, mit den Bedrängnissen. Wegführung, wir beschäftigen uns pausenlos mit dem Weg, mit den Möglichkeiten, soll ich das machen, soll ich dahin gehen, soll ich die Weiche so stellen, soll ich sie anders stellen? Und ihr kennt Sprüche 3, Vers 5 und 6, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Heißt nicht, vergiss deinen Verstand. Aber lass ihn nicht die letzte Instanz sein. Schreibt meine DIN A4-Seite, rechte Seite pro, linke Seite kontra oder umgekehrt. Schreibt euch alles auf, dann kommt es aus dem Kopf raus. Aber dann schiebt das alles weg. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Das ist doch komisch, oder? Wir würden doch sagen, erkenne doch deinen Weg, ganz klar. Erkenne doch bitte das, was dran ist. Erkenne doch bitte die Entscheidungsgrundlagen. Nein, es ist ein geistliches Prinzip, beschäftige dich mit dem Herrn selbst und er wird dann deine Wege gerade machen. Er wird die Dinge fügen. Du kriegst auf einmal einen Telefonanruf oder bekommt einen Brief, dann bekommt eine Einladung, dann kriegt ihr auf einmal die offene Stelle. Die Ausschreibung, die vorher nicht da war und so weiter. Und dann begegnet ihr auf einmal den Menschen, wo er dachte, oh, wie soll ich das bloß machen? Gedenke an ihn, den Herrn zum Mittelpunkt unseres Denkens machen und dann dürfen wir das erleben. Der Herr Jesus sagt, dass wir nach seinem Reich trachten dürfen und auch sollen, dann wird uns alles andere Nötige für diese Welt und Zeit zufallen. Einige Stellen habe ich euch mit reingegeben zum Schatten seiner Flügel. Ein wunderschöner Ausdruck, nicht der Flügel eines Spatzen. Oh, ich liebe Spatzen. Unsere Nachbarn haben bestimmt 40, 50 Heckenspatzen da. So nennt man die ja manchmal auch, weil es so eine schöne Thuja-Hecke ist zum Verstecken. Ah, es ist ein Gewusel bei uns immer. Ich freue mich natürlich, weil dann gibt es weniger Ungeziefer und weniger Raupen und weniger kleine Käfer bei uns, weil die Spatzen ja da sind. Und unser Paul freut sich auch immer, wenn er kommt, die Spatzen zu hören. Nein, hier geht es mit Sicherheit um die Flügel des Adlers, die auch wirklich Schatten werfen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn so ein großer Adler im Horst sitzt und die Flügel so ausbreitet. Die sind ja sehr, sehr mächtig. Der Andenkondor ist, glaube ich, der mit der meistgrößten Spannweite. Und die Kleinen, die Jungen sitzen da drunter. Herrlicher Ausdruck der Geborgenheit. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Wir sind abhängig vom Herrn. Das alte Lied habe ich so gerne. An dir wir kleben im Tod und Leben. In dir ist Freude in allem Leide. Darf man heute nicht mehr singen. Oh, du süßer Jesus Christ. Hat nichts mit Süßlichkeit zu tun, sondern mit der Zeit, wo man keine Schokolade kaufen konnte für 1,50, sondern wo eine süße Sache, Honig oder ähnliche Dinge, unendlich teuer und kostbar waren. Hat nichts mit Süßlichkeit zu tun. Oh, du süßer Jesus Christ, an dir wir kleben im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden, Halleluja. Und das mit Bläsern, also ein ganz tolles Lied. Gut, die Verse 10 und 11, da gehe ich jetzt gar nicht so drauf ein, oder bis 12 im Kontext des Alten Testamentes. Es mag ja Menschen geben, die uns bedrängen, ihr Lieben, aber wir werden jetzt nicht ihr Verderben herbeisehen, wie David hier, sondern wir werden für sie beten, dass sie auch noch Rettung finden. Der König aber wird sich freuen in Gott, in ihm. In ihm haben wir immer Grund zur Freude, auch wenn uns Elend ist. Ich habe mich so gefreut auf diesen Dienst, auf die Verkündigung, und kaum bin ich hier, ist mir wieder sowas von Elend. Es geht jetzt besser, ja, aber ich dachte, oh Mann, wieder volle Breitseite, wie ich das gerne nenne. Das ist eben so, aber im Herrn, wirklich in ihm, habe ich Grund, mich zu freuen. Ich habe gesagt, Vers 4, ihr Lieben, ist die Mitte dieses Psalms. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Darf ich nochmal erinnern, was dieser Anthropologe sagt? Keine Ahnung, ob der Kerl gläubig ist oder nicht. Dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als zu leben, muss für jede Zivilisation gelten, sonst endet sie. War ja markant vor Wochen, dass unser Herr Schäuble gesagt hat, vom Grundgesetz her, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht seine Gesundheit. Das ist alles verschoben, die letzten Monate. Und wir kriegen das so mit, und hoffentlich kriegen wir es mit, und beten darum, dass der Herr Gnade schenkt in dieser Zeit. Das fand ich sehr, sehr fein, wie er das mal auf den Punkt gebracht hat. Sagt, Leute, was wir hier machen, geht in eine falsche Richtung. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als zu leben. Das sagt David hier. Ihr Lieben, hier steht nicht, das mache ich ja manchmal, dass ich die Verse falsch lese, ne, und warte, bis aus dem Publikum dann die Antworten kommen. Hier steht nicht, deine Gnade verbessert mein Leben. Das ist so mein normaler Gedanke. Gottes Gnade ist dazu da, dass es mir besser geht. Gottes Gnade ist dazu da, dass sie mein Leben bereichert. Und wir leben doch so gern, grundsätzlich, oder? Grundsätzlich, also neulich habe ich mal gesagt, ja, I'm losing my will to live, aber das hatte andere Gründe. Grundsätzlich leben wir gerne. Deine Gnade ist besser als Leben. Dieser Vers geht mir schon seit Jahren nach oder geht mit mir. Was steht hier? Erstens, es gibt ja unterschiedliche Worte, und im Deutschen haben wir nicht immer so, ja, die Aussagekraft, das wiederzugeben. Es gibt ein Wort, das wirklich Gnade bedeutet, das, was wir unter Gnade auch im Neuen Testament verstehen, im Hebräischen, Chen. Einfach Chen, C-H-I-N. Das ist Gnade. Das steht hier aber nicht. Hier steht ein anderes Wort, was ihr auch sicherlich öfter mal hört, und das ist Chesed. Chesed. Auch C-H-E-S-T oder T-H. Was bedeutet das? Dieses Wort bedeutet Güte, und von daher auch wird es immer wieder auch mit Gnade übersetzt. Das ist ja sehr eng im Deutschen auch verbunden. Güte, Freundlichkeit, Treue. Und zwar ganz besonders Gottes unverbrüchliche, absolute Bundestreue. Nämlich das Stehen zu seinen Zusagen. Dieser Ausdruck kommt 239 Mal im Alten Testament vor. 239 Mal. Ich habe ein Bibelprogramm auf Englisch, STEP, Scripture Tools for Every Person, kann man sich runterladen. Da ist der ganze Text dann in Englisch, Altes und Neues Testament. Und wenn ihr den Text durchgeht, dann könnt ihr auf irgendein Wort klicken, wo ihr wissen wollt, was steht da. Und dann klickt ihr auf dieses Wort und dann kommt die Erklärung, wie das in Hebräisch ist. Einmal in Original Hebräisch und in Lautschrift. Und dann klickt ihr nochmal und dann findet ihr alle Stellen, wo dieses Wort vorkommt und könnt die nacharbeiten. Herrliche Wortstudie. Und das gleiche natürlich auch im Neuen Testament. 239 Mal, 127 Mal, ich muss korrekt Deutsch reden, 127 Mal in dem Psalmen. Und am meisten, frage ich euch mal, wo vermutet ihr die meisten Verse in dem Psalmen über die unverbrüchliche Bundestreue Gottes? Also Sven wird sich riesig freuen, wenn euch das noch einfällt, weil er hat darüber gesprochen. Ja, vor längerer Zeit. Nee. Die Bundestreue Gottes, dass er auf keinen Fall etwas bricht, was er jemals gesagt hat. Denk mal an die Bundesschlüsse, die wir hatten. Oh, ich würde mich jetzt freuen, wenn irgendeiner auf dem Psalm kommen würde. Psalm 89 haben wir uns oft angeschaut. Ich habe euch im Konzept die Stellen reingeschrieben, die Verse, wo dieses Wort Chesed, Gnadenerweise, im Sinne von Güte und Bundestreue vorkommen. Ich lese ab Vers 34 und 35, Psalm 89. Aber meine Gnade, da steht wieder Chesed, will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Das ist der ganze rote Faden im Psalm 89. Gott ändert niemals, was über seine Lippen gekommen ist. Wenn er etwas zugesagt hat, dann bleibt das in Ewigkeit. Das sagt der Prediger sogar. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Was das für unser kleines persönliches Glaubensleben bedeuten mag, was der Herr in deinem Leben gewirkt hat, was er getan hat. Jesekiel 36 haben wir vorhin gehabt, Hebräer 13, das bleibt in Ewigkeit. Gott bricht seine Bundestreue niemals. Darum arbeitet er weiter mit Israel, darum hält er die Gemeinde aufrecht und bringt sie zum Ziel. Ein ganz wichtiger Gedanke. Dieses Wort geht einher mit Eifer, mit einem starken Bestreben, mit unbedingtem Festhalten. Der Herr steht zu seinem Wort. Wir wissen, wir können uns alle nicht pausenlos festhalten. Wir können uns an die Klimmzugstange hängen. Also hoch komme ich nicht mehr, ne? Wie meine Söhne und ihr da. Aber ich kann mich zumindest dranhängen. Und in Bremen, wenn ihr euch bei der Feuerwehr bewerbt, dann müsst ihr da nur 45 Sekunden wirklich so hängen können. Also ganz ohne Stütze. Das geht, da kriege ich noch hin, ja. Aber irgendwann werden die Arme lahm, das Blut geht raus, die Hände fangen an weh zu tun und ich muss loslassen, oder? Das wisst ihr alle vom Schrauben an der Decke, ne? Nervig, irgendwelche Rigipsdecken oben an zu schrauben. Irgendwann, na, ihr seid alle fit, aber ich krieg's oft nicht mehr hin. Ich kann mich nicht immer festhalten, aber Gott hält fest. Unser Herr Jesus Christus hält fest an dem, was er einmal gesagt hat. Was bedeutet das jetzt? Deine Gnade ist besser als Leben. Ihr Lieben, um diese Güte Gottes zu wissen, was sie eigentlich ausmacht, in dieser Treue persönlich geborgen zu sein, das ist besser, als auch nur einen Tag länger auf dieser Welt zu leben. Das sagt David hier. Diese Güte Gottes wird dafür sorgen, dass wir bei ihm ankommen. Sie wird kostbarer sein als alles und sie ist kostbarer als alles, was wir bisher im Leben mit dem Herrn erahnen konnten, was uns diese Welt irgendwie bietet, sowieso nicht. Und ihr Lieben, Gottes Zukunftspläne mit uns sind uns ja durchaus nicht im Detail bekannt, oder? Dass er in den zukünftigen Zeitaltern, da sind wir noch gar nicht, seine Gnade durch seine Güte, da haben wir es wieder, in uns erweise durch Jesus Christus oder in Jesus Christus. Oder steht da sogar Christus Jesus, Epheser 2, muss ich nachgucken. Das wissen wir noch gar nicht, was der Herr da mit uns vorhat, oder? Was seine Gnade heute für uns ausmacht, das können wir bezeugen. Aber was er plant, und David sagt, deine Gnade, deine Güte, deine Bundestreue ist besser als Leben. Herr, wenn ich jetzt diese Wüste nicht überlebe, wenn ich jetzt abgerufen werde, deine Güte ist da und sie ist besser als Leben. Und das ist eine Botschaft, ihr Lieben, auch für unsere Zeit. Zumindest schätze ich sie so ein. Wie klammern wir uns doch manchmal an unser kleines Leben? Also bitte, ihr könnt mir sagen, Matthias, hör auf zu reden, du bist 60, wir wissen, du bist seit 20 Jahren chronisch krank, du redest jammerst seit Jahren rum, dass es dir nicht gut geht, aber wir, ne, wir wollen heiraten, wo ist der David? Ach, draußen ist er, ne? Ja, also jetzt bitte, wir wollen doch leben, ja? Und das ist Gottes Gnade, seine Güte, die uns das schenkt. Ja, Amen, tut sie das. Aber es gibt etwas, was noch viel mehr darüber steht. Da muss man auch aufpassen. Ne? Wir dürfen als Ältere, ich bin ja ein und noch auch einer von den Älteren hier inzwischen, dürfen wir nicht einfach so tun, dass, was wir nicht mehr hinkriegen und den jungen Leuten sagen, ja, pass mal auf, das ist nicht so geistlich, wenn ihr dem nachstrebt. Das ist ganz gefährlich. Ja? Das habe ich oft erlebt. Und dann möchte ich nie hinkommen, dass ich das mal tue.
Ich bin hier mit Abstand die Ältere.
Das bist du, Hänger, ja. Das bist du. Ihr Lieben, dass die Welt und dass die unerlösten Menschen das tun, an ihr kleines Leben sich klammern. Und ich finde das so unheimlich, wie das die letzten Monate uns überhaupt nicht mehr loslässt. Das ist doch klar. Das ist doch in der gegenwärtigen Krise überdeutlich zu erkennen, dass mein einziger Einwand für die, oder Einlass auch für diese Zeit noch, ihr Lieben, nachweislich, darf ich das mal sagen am Schluss noch, ihr sehnt euch dem Armen herbei, nachweislich sterben jeden Tag auf der Welt, weiß das von euch jemand ungefähr, das sind ja aus den letzten Tiefen Afrikas, werden wir die letzten Meldungen nicht bekommen, aber es gibt wirklich, wie viel? 120 bis 150.000 Menschen jeden Tag, every day, ja, auf dieser Welt. 120, vor ein paar Tagen waren es 129.000, es gibt eine Seite, wo das immer weiter klickert. Das ist unheimlich, oder? Also in einer Woche, ich bin nicht so gut in Mathe, in einer Woche sind das 840.000 bis 1.050.000 Menschen. Jede Woche auf dieser Welt. In 8 Monaten sind an dieser seltsamen Krankheit bisher keine 700.000 gestorben. Was meint ihr, wie viele Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland? Ich war so schockiert von dieser Zahl. Wie viele Menschen sterben, das kann man nachweisen, also in Deutschland ist das richtig ganz klar nachgewiesen, obwohl ich glaube, dass sie die Zahlen der Abtreibung dann nicht mit reingeschrieben haben, mit Sicherheit nicht. Wie viele sterben jedes Jahr in Deutschland? Schätzt mal. Ja, wer bietet mehr? Ich war absolut...
200.000.
Wer bietet mehr? Also komm, wir wollen keine Versteigerung machen, ne? Laut Statistischem Bundesamt sollte ja einigermaßen, ne, ich glaube keine Statistik und so, ne, die du nicht selber gefälscht hast, aber hier bei dieser Zahl nehme ich das mal an, starben im Jahr 2018 mehr als 950.000 Menschen. 956.000 und ein paar noch mehr. Da hat mich umgehauen. Jedes Jahr, in ungefähr, ne, Differenz, immer so ein bisschen, in Deutschland ungefähr 1 Million Menschen von 83 Millionen. Bis heute sind an dieser seltsamen Krankheit, was man weiß, also an sowieso nicht oder mit auf jeden Fall 9.000 und ein paar Zerquetschte gestorben. Ihr Lieben, wollen wir irgendwann mal, egal wie wir das einordnen, die Relationen sehen? Ich bete jeden Tag, Herr Jesus, bitte erbarm dich über uns, bitte, bitte mach die Wahrheit offenbar. Und wir müssen ja uns da irgendwie dazu stellen. Aber wisst ihr was? Dass wir von außen durch gesteuerte Ängste nur auf dieses komische Virus da fixiert werden, bei diesen Zahlen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Also nicht die Zahlen von irgendwelchen Irren, sondern ihre eigenen. Das ist die eine Sache. Aber haben wir als Gerettete nicht etwas ganz anderes zu bezeugen? Eine ganz andere Hoffnung zu bezeugen? Deine Gnade ist besser als Leben. Also ich wünsche jedem, dass er alt wird. Mein Schwiegervater stand vor der Tür und ging raus. Ihr wisst ja, er ist schon seit Jahren nicht mehr da. War 78 und sagt, ach, 80 möchte ich ja wohl gern werden. Das ist fast 88 geworden auch. Das ist fast 90 geworden. Also ich wünsche euch, wenn ihr gerne 90 werden wollt, ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Durchschnittsalter in Schweden in dieser Zeit 86 Jahre. Und mit 86, denke ich, darf man auch mal nach Hause gehen. Wenn man denn nach Hause gehen kann. Aber nun, ihr Lieben, unser Leben hier ist nur vorläufig, oder? Bitte, David hatte Leben aus Gott. Er redet hier nicht vom irdischen Leben, was eh vergeht. Er redet von seinem Leben mit dem Herrn. Und er sagt, deine Gnade, deine Güte, deine Bundestreue ist noch größer, ist mehr wert, besser als Leben. Auch unser Leben mit dem Herrn Jesus. Wir haben ewiges Leben durch ihn. Amen. Aber auch unser Leben, unsere Erdentage mit diesem ewigen Leben im Herzen sind begrenzt, oder nicht? Und das ist nicht das Letzte, was wir hier erwarten. Wir wollen doch weiterkommen. Wir wollen doch nach Hause. Wir wollen doch zu ihm hin. Wir freuen uns natürlich über jeden Tag, über diese Güte Gottes. Und auch können wir dankbar werden für Zeiten in der Wüste, weil der Herr dann ganz neu wieder zu uns redet. Und vielleicht kann der Herr ganz neu uns auf das Eigentliche ausrichten und ganz neu die Gewichte wieder richtig ordnen. Dass uns werde klein das Kleine in einem Lied und das Große groß erscheine. Wofür wollen wir leben? Was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist der Inhalt unseres Lebens? Deine Güte ist besser als Leben, Herr. Ich sehne mich nach dir. Ich schmachte nach dir selbst. Herr, du bist größer als alles, was du mir je in dieser Zeit und Welt und für die Ewigkeit geschenkt hast. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen hier ganz glückliche Leute sein, unheimlich glückliche Menschen, die durch dich ewiges Leben geschenkt bekommen haben. Gnade, Vergebung, Rechtfertigung. Wir dürfen in der Heiligung stehen, weil du dich für uns geheiligt hast. Auch wenn wir immer wieder versagen, Herr, du bist da und deine Treue ist unverbrüchlich. Herr, was haben wir für ein Geschenk? Was haben wir für eine lebendige Hoffnung? Herr, dass wir wissen, das ist hier alles nur Durchgangsstation. Und Herr Jesus, bitte erbarme dich über uns, über unsere Nachbarschaft, über unsere Verwandtschaft. Erbarme dich über die Städte, in denen wir wohnen. Erbarme dich über unser Land, über unsere Regierung. Herr, dass die Gewichte wieder richtig gesetzt werden. Herr, wir flehen zu dir, mach die Wahrheit offenbar, damit wir als deine Zeugen, du bist die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, erfunden werden. Herr, wir haben etwas ganz, ganz anderes weiterzugeben. Herr, deine Güte ist besser als Leben. Unsere Lippen wollen und sollen dich rühmen, unser Leben lang. Amen. Heißt?